Ja, einfach ist nicht zu erklären. Also es ist sehr schwer, den eigenen Einkaufszettel, den dann richtig alleine selber selbstständig zu schreiben zu können. Also das ist schon ein hoher Schritt.
Also wenn man im Geschäft reingeht und wenn man da eine Dose kaufen will, kann man das ja auch nicht lesen. Und dann muss man fragen. Also einmal habe ich das mal gehabt. Oh, weil das eine Frau mich gefragt hat, können Sie mir das vorlesen?
Nee, kann ich auch
ja.
nicht.
Ja.
Ja, 7,5 Millionen Menschen können ja nicht lesen
ja,
und schreiben.
Ja, habe ich gehört.
Lesen und Schreiben lernen ist wie Mammuts jagen. Analphabeten in Deutschland. Ein Feature von Anja Kempe.
So, ich schreibe ein Wort an die Tafel.
Ja?
Träume.
Können wir das sehen, wie ich das schreibe?
Ja.
Ja.
Träume. Wie buchstabiert man das?
Oh.
Sechs Männer und Frauen sitzen im Alphabetisierungskurs der Volkshochschule Düsseldorf und schwitzen. Sie lernen die 100 gebräuchlichsten Wörter zu lesen und zu schreiben.
Da kommt noch einer.
Rudi hat sich verspätet.
Ja, Rudi.
Hallo.
Er setzt sich zwischen Andrea und Brian und nimmt Bleistift und Papier aus seiner Mappe. Alle hier schreiben alles mit Bleistift.
Traum.
Brian fuchtelt mit dem Radiergummi herum.
Okay, ich habe mit Fehler geschrieben. Das E, das habe ich noch ein E dahin gesetzt. Was ist das denn? Das ist falsch. So, jetzt ist es richtig.
Wenn wir an der Haustür gesagt hätten, wir forschen nach Analphabetismus, dann hätten wahrscheinlich gerade die Analphabeten gesagt, ich mache nicht mit. Deswegen haben wir das nicht gesagt.
8500 Erwachsene, repräsentativ für Deutschland, werden mit Testheften konfrontiert. Und es wird untersucht, inwiefern sie lesen und schreiben können. Aus der Erhebung herausgenommen werden Migranten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Professor Anke Groth-Lüschen vom Erziehungswissenschaftlichen Institut der Universität Hamburg ist die Leiterin des Forschungsprojektes. Sie hat die Daten statistisch ausgewertet und hochgerechnet. Das Resultat ist schockierend.
7,5 Millionen funktionale Analphabeten in Deutschland. Das sind 14,5% der erwachsenen Bevölkerung. Funktionaler Analphabetismus bedeutet, man unterschreitet die Textebene. Man kann also Texte weder vernünftig lesen, verstehend lesen, noch kann man sie zu Papier bringen. Und das sind im Ergebnis fast doppelt so viele, wie wir bisher geschätzt haben. Die bisherigen Schätzungen lagen bei 4 Millionen betroffenen Erwachsenen.
7,5 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland können weder lesen noch schreiben.
Die allgemeine Öffentlichkeit hat sehr irritiert reagiert. Wie kann das sein? Analphabetismus ist in Deutschland sehr skandalbehaftet. Im Land der Dichter und Denker, in dem man dann langsam erst dahinter kommt, dass Dichten und Denken nicht Lesen und Schreiben ist. Und dann vielleicht zugeben kann, dass man das eben nicht so gut beherrscht.
Im westafrikanischen Staat Niger sind 80% der Bevölkerung Analphabeten. Der Niger ist laut UN-Index eines der ärmsten Länder der Welt mit dem niedrigsten Bildungsgrad. Und die vielen Analphabeten sind Ausdruck dieses Entwicklungsstands. Die Analphabetenquoten hochentwickelter Gesellschaften scheinen im Widerspruch zu deren Entwicklungsniveau zu stehen. Diese Analphabeten sind Menschen, die durch die Netze des Bildungssystems gefallen sind, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie langsamer oder anders lernen als der Durchschnitt, weil bei ihnen kein großes Interesse an Schule geweckt werden konnte, oder weil ihre Lehrer kein Interesse, keine Zeit oder keine Methoden hatten, ihnen das Lesen und Schreiben beizubringen. Für eine hochentwickelte Gesellschaft ist das einerseits ein erbärmliches Zeugnis. Andererseits drängt sich die Vermutung auf, es könnte vielleicht für eine hochentwickelte Gesellschaft keine zwingende Notwendigkeit bestehen, dass alle Menschen lesen und schreiben können. Genau wie keine zwingende Notwendigkeit zu bestehen scheint, dass alle Hartz-IV-Empfänger Arbeit bekommen. Und dass vielleicht 7,5 Millionen Analphabeten in Deutschland die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Abläufe in keiner Weise schwächen oder stören könnten. Dass weder die kulturelle Vielfalt schrumpft, noch das Bruttoinlandsprodukt sinkt.
So, wenn ich noch was anschreiben soll?
Mehr.
M? E-E-R.
M-E-H-E. Nee. E. Mehr.
Ältere trifft es häufiger als Jüngere. Das bedeutet, die Jugend von heute ist nicht schlechter. Und jetzt haben die Mehrheit dieser 7,5 Millionen durchaus Schulabschlüsse. Fast 80% haben einen Schulabschluss. Dann haben wir festgestellt, dass über die Hälfte davon beschäftigt ist, wo wir zum Teil wissen, wo Betroffene durchaus erfolgreich Arbeit finden. Die Aushilfstätigkeiten im Service, in den Büros, in den Hotels sind betroffen, Reinigungspersonal ist betroffen. Das sind alles diejenigen, wo man innerhalb der Branchen etwa 30% der Beschäftigten findet, die von funktionalem Analphabetismus betroffen sind. Bei den Lehrberufen, Gärtner, Maler, Köche, da trifft dann jeden vierten. Also es gibt Möglichkeiten, auch ohne große Literalität, auch eine theoretische Berufsschulprüfung zu bestehen.
Nach Erscheinen der Studie titelt eine Zeitung: Jeder vierte Maurer ist Analphabet.
Ich bin gelernter Maurer.
Rudi Teichmann aus Düsseldorf. Maurer lesen und schreiben nicht bei der Arbeit, erklärt er. Und Marlene Berger nickt.
Man hat sich was aufgebaut im Leben. Ich sage, ich habe dicke Autos gefahren und die sind das, BMWs gefahren und alles.
Wenn man nicht schreiben kann, ich habe ja nicht mit dem Büro was zu tun gehabt. Ich habe nur Sachen hergestellt, gegossen und so weiter. Und da muss ich dann so viel Stückzahl von haben. Und wenn man die rechnen kann, dann war das kein Problem. Ja, also ich bin Zinngießer.
Werner Kuhn aus Koblenz, Jahrgang 1970. Er hat sein Leben lang als Zinngießer gearbeitet. Da muss man rechnen können.
Wenn man rechnen kann, geht's. Ich mit dem Rechner habe ich da noch nie ein Problem gehabt, dass man beim Drehen weiß, wie viel Millimeter oder 10 Millimeter abgedreht wird. Da muss man ziemlich viel Geschick und gut dabei sein. Da muss man mit Maschinen umgehen können, Stanze umstellen können von 25 bis 40 Tonnen. Man muss die ganze Sache fräsen mit einer schnellen Maschine, die 30.000 Umdrehungen ungefähr so 3 Millimeter am Fingernagel vorbeigehen. Ne? Ja, und ein praktischer Mensch war ich schon immer gut und konnte auch deshalb direkt nach der Schule schon da arbeiten. Und bezahlt haben die sehr gut. Ich habe immer mehr Geld gekriegt als normal auf dem Tarif. Und ich habe dann noch eine Freundin gehabt, die waren in der Glasbranche am Arbeiten. Und wir hatten 2 Verdienste. Eine brauchten wir zum Leben, für die Miete zu bezahlen. Der Rest hatten wir übrig. Ne, also man kann da gut leben. Und von da dann war ich dann am Arbeiten. Ja, und dann ist es bald so weit, dass man dann in Rente gehen kann. Ne?
Ich habe mir meinem Beruf habe ich mich immer durchgeboxt. Die waren sehr zufrieden mit mir.
Marlene Berger, Jahrgang 1966, hat 15 Jahre an einer Tankstelle gearbeitet. Dann bekam sie einen Job in einem Autohaus.
Ich habe Wagenpflegerin gelernt und habe schon Autos weggesetzt, also Neufahrzeuge, nachgeguckt, ob sie kaputt sind, ob sie beschädigt sind. Und dann um Platz gestellt. Und das hat Spaß gemacht. Für Tankstelle habe ich auch alles gemacht. Autos gewaschen, mit meinem Chef Motoren auseinandergebaut, Ölwechsel gemacht und Bremsen gemacht. Ich habe quasi viel von den Fingern abgeguckt, was er gemacht hat. Einzige, was ich nicht machen konnte, war keine Kasse. Ja, weil ich das auch nicht machen wollte. Also auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich in meinem Leben so viel gebracht habe. Man ist ja nicht am Kopf gefallen, ne? Wie ich das so schön sage.
A, B, C, D, E, F, G, H, I,
I, J, K, L,
M, N, O, P,
P, Q, R, S, T,
Q, V, W, X und Z.
Brian Schmidt und Veronika Niemeyer wischen sich den Schweiß von der Stirn. Ein Mammut zu jagen ist wahrscheinlich einfacher als das ABC zu lernen, vermuten sie.
Ist schwierig. Also finde ich schon schwierig.
Okay. Wir machen erstmal so eine Wortsammlung und Ulla schreibt die an die Tafel und dann guckt ihr,
ob man das Wort groß oder klein schreibt.
Ne?
Im Alphabetisierungskurs 2 der Volkshochschule Düsseldorf sind 12 Leute angemeldet. 6 bis 8 sind in der Regel anwesend.
Der eine kommt oft, der andere kommt selten. Das kann man ja gar nicht festlegen. Und wir haben relativ wenig Einfluss drauf.
Da gibt's so welche, die das ganz ernsthaft betreiben und ganz glücklich sind, hier zu sein. Es gibt aber auch so welche, die denken können, ich habe mich jetzt angemeldet und jetzt ist das wie eine Medizin. Vielleicht komme ich 2-mal und dann kann ich's. Manche fragen auch, wie lange dauert das denn? Und wenn ich dann sage, das hängt von Ihnen ab. Wenn Sie regelmäßig kommen, jede Woche 2-mal und zu Hause dann auch was lesen oder auch mal was schreiben, dann wird das besser. Aber wenn Sie das nicht machen, dann passiert auch nichts.
Alphabetisierung 2 bedeutet, dass es sich um ein mittleres Leistungslevel handelt. Es gibt auch noch 1 und 3. Insgesamt bietet die Volkshochschule Düsseldorf 9 Alphabetisierungskurse an. Das ist weit über dem Durchschnitt in Deutschland. Im Alphabetisierungskurs 2 unterrichten 2 Lehrkräfte, Ulla Lindenbeck-Raven und Uta Zumkolk. Zu zweit können sie besser auf die Teilnehmer eingehen.
Die Leute müssen ja keine Kursgebühr bezahlen hier, können ja praktisch umsonst den Unterricht machen. Aber unser Problem ist, dass eben viele Leute kommen, die ganz, ganz unten anfangen, die das ABC nicht können. Das ist nicht so einfach, wirklich nicht. Es ist manchmal so, dass sie da wieder anknüpfen, wo sie mal als Kinder gestartet sind. Das ist total schwierig, weil viele ein sehr schwaches Selbstwertgefühl haben. Wir kaschieren sie mit vielen Methoden, aber letztlich hier zeigt sich dann die Wahrheit, ne? Manche sind hierher gekommen und haben so den Stift gehalten. Ne?
Mach mal die Mehrzahl, dann hörst du das.
Welt.
Ja, ist ja im Grunde wie ein Kind, was lesen lernt. Ne? Also diese Erfahrung machen die dann als Erwachsener. Ne?
Herz.
Herz? Was würde dir noch einfallen?
Auge noch nichts.
Manchmal passiert halt, ist dann irgendein Ereignis, dass sie sagen, nee, so soll es jetzt nicht weitergehen. Es gibt auch so einen Fall, sagte eine Frau, ich muss immer meine Post lesen lassen von meinem Mann. Und das will ich eigentlich gar nicht. Da habe ich auch gedacht, du lieber Himmel, ich möchte auch nicht, dass meine Briefe gelesen werden oder meine E-Mails oder so. Der liest eben alles.
Wie wir denn da?
Brian Schmidt spitzt den Bleistift.
Ziele, wir werden Ziele geschrieben.
Ziele?
Ziele.
Ich schreibe es an. Z?
Ja.
I?
Was, ja.
Was hast du denn geschrieben?
Z-I? Ja, nur ein langes I. Was musst du machen beim langen I? Das kommt dann noch rein.
Ein E.
Genau.
Manche sind sehr ehrgeizig, die wollen dann auch wirklich fehlerfrei schreiben, aber das ist ein Ziel, was wir hier nicht so gut leisten können.
Das Glück.
Marlene Berger und Brian Schmidt haben schon das zweite Wort notiert.
F-I-E-L, viel.
Ah, du musst ein bisschen aufpassen, Brian, dass du so etwas mehr Platz zwischen den Wörtern machst. Mhm. Sonst kannst du es auch schwer lesen. Ich habe jetzt das hier als ein Wort gelesen. Es sind aber 2.
Ja, das ist sehr weit zusammengeschrieben.
Die meisten Analphabeten, die in Deutschland einen Schreib- und Lesekurs besuchen, brauchen im Schnitt 5 Jahre. Das ist eine lange Zeit.
Es gibt immer auch einen Haufen Abbrecher. Wenn ich die Leute sehe, schon in der Beratung oder am Anfang im Kurs sehe, dann kann ich schon sagen, der oder die macht das nicht lange. Da gibt's so einige, so Macho-Männer, die sitzen hier und die kommen dann nicht wieder, kann ich schon direkt sagen. Die treten dann so selbstsicher auf und ein bisschen ist mir doch egal und die kommen dann nicht.
Ich habe oft gehört von Teilnehmern, dass sie genügend andere kennen, die es auch nicht können. Das ist ein Phänomen, was total weit verbreitet ist. Und ich fürchte, es nimmt auch zu.
Man muss sich anstrengen. Und viele dieser 7 Millionen, ich glaube, sind das einfach nicht mehr gewöhnt. Wenn die Eltern nicht lesen können, nichts vorlesen können, wie geht das weiter? Die würden kein Buch nehmen oder sich die Mühe machen, irgendetwas zu lesen. Das ist so anstrengend. Dann guckt man Fernsehen, die leben so daher, denke ich fast.
Gehe zur Volkshochschule, weil ich in den letzten 16 Jahren verschiedene Schulen besucht habe, wo ich wirklich sagen kann, dass ich da nichts gelernt hatte. Und war dann wirklich dabei zu verblöden und habe mir dann gedacht, jetzt muss ich mich selbst weiterbilden.
Brian Schmidt fischt einen Keks aus seiner Jackentasche. Er ist nicht nur dem Buchstaben zugeneigt, sondern auch dem Essen. Außerdem hat er nach der Arbeit keine Zeit für das Abendbrot gehabt und vor 21 Uhr wird er nicht zu Hause sein. Er besucht den Schreib- und Lesekurs jetzt seit einem Jahr.
Ich habe denen gesagt, was meine Fehler sind, was ich nicht kann und was ich im Leben erreichen möchte. Wo kann man noch was bei mir rausholen? Wo ist noch Leistung zu holen? Was kann ich noch alles schaffen? Hat natürlich dieses Feedback von der Lehrerin zurückbekommen und sagen, sie sind auf jeden Fall noch schulfähig. Sie können es noch schaffen. Sie sind gar nicht so blöd oder dumm, wie sie aussehen. Deswegen ist es mein Ziel, also nochmal, wie gesagt, nochmal mit der Schule von neu zu beginnen. Und hab mir gesagt, jetzt musst du es anpacken, jetzt musst du irgendwas schaffen, ansonsten gehst du im Leben unter.
Auf der Hauptschule war der 20-Jährige, zwischendurch auch mal auf der Förderschule. Und dann hat er aufgegeben. Er wollte Geld verdienen.
Ich arbeite im Betrieb für Verpackungen und Logistikmanagement. Es ist auf Dauer immer nur Ware rein und Ware raus.
In der Warenannahme einer Düsseldorfer Firma hat er Arbeit gefunden, obwohl er keinen Schulabschluss hat.
Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Lagerarbeiter und habe auch einen Gabelstapler für Führerschein dort gemacht. Mit Prüfung.
Brian möchte seinen Hauptschulabschluss noch machen.
Also mein Traumberuf, den ich ganz gerne erlernen möchte, wäre vielleicht Schreiner. Das ist mein Wunschberuf.
Also ich würde gerne im Bereich Verwaltung gerne was machen.
Veronika Niemeyer rückt sich die Brille gerade. Sie hatte einen Job bei einem Bauern auf dem Wochenmarkt. Sie hat Obst und Gemüse verkauft. Seit 3 Monaten ist sie arbeitslos. Veronika ist 19 Jahre alt und die jüngste im Düsseldorfer Alphabetisierungskurs 2.
W-A-S-E-R.
Sie tüftelt an ihrem Wort. Wassermelone.
Die Silben finde ich schwierig. Also damit habe ich noch Schwierigkeiten, noch mit den Silben, das zu trennen. Dann radiere ich das erstmal weg und dann schreibe ich das nochmal von neu. Wassermelone. Schreibe ich erst Wasser und dann schreibe ich Melone. Wasser, Melone. Früher habe ich es umgekehrt geschrieben. Da habe ich erst Melone und dann habe ich Wasser geschrieben.
Ich bin 37 Jahre alt und ich mache Pflanzen, Zierpflanzengärtner. Und irgendwie wollte ich das mal, dass ich da auch im Leben ein bisschen weiterkomme. Weil das ist so schwer, wenn man Anträge ausfüllen muss und man kann das nicht lesen. Oder nicht schreiben. Und darum ist es auch wichtig, Lesen und Schreiben zu lernen. Dass ich auch selber meine Sachen selber ausfüllen kann und so, dass man das auch ein bisschen begreifen tut.
Andrea Benning streift die blonden Locken aus dem Gesicht und beugt sich über ihr Papier. Wie schreibt man Zusammenhalt?
Zusammenhalt.
Wie schreibe ich denn?
Klein, oder?
Kannst du
der Zusammenhalt? Ach ja, groß. Ah ja, stimmt, ja.
Ich finde einen Aspekt ganz interessant, den ich beobachtet habe. Das ist die Tatsache, dass manche Leute, wenn sie anfangen, ein bisschen selbstständiger zu werden und ihre Fehler zu beherrschen, wegbleiben. Und ich habe mir oft gedacht, das hat vielleicht damit was zu tun, dass sie zu Hause ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und dann ist diese Rollenverteilung nicht mehr gewährleistet. Und um das sicherzustellen, bleiben sie weg. Ich glaube, da ist was dran. Jedenfalls ist mir das aufgefallen im Laufe der Jahre. Und in manchen Fällen ist das sicherlich ein Problem.
Nicht.
Wunderbar.
Ja.
Versuch dir immer dazu zu bringen, einfach jeden Tag, wenn es 5 Minuten sind, laut zu lesen, damit sie auch merken, macht das Sinn, was ich da lese? Gibt es das Wort, wenn ich das selber laut höre? Manche wissen, wenn sie was gelesen haben, nicht mehr, was sie gelesen haben. Das kann man so ein bisschen merken, wie schwer denen das fällt, hier zu sitzen. Und dann sagen die, in der Schule habe ich eigentlich immer hinten still gesessen. Ich habe da eigentlich nie gelesen. Die Lehrerin hat mich jeden Morgen gefragt, willst du lesen? Dann habe ich Nein gesagt und dann hat sie gesagt, ist gut.
Ulla Lindenbeck-Raven, die Lehrerin, wundert sich.
Manche haben halt einen Abschluss. Dann frage ich auch, wie kann das sein? Wieso?
Die Lehrerin geht durch die Reihen.
Wie schreibt man denn helfen?
Helfen?
Klein.
Klein.
Rudi Teichmann und Marlene Berger sind sich einig. Helfen wird klein geschrieben. Rudi hat noch ein Wort.
Weltreise, hatte Rudi noch gesagt.
Ja, Weltreise, fremde Länder sehen.
Marlene übertrumpft Rudi und schlägt das Wort Menschen vor.
Menschen.
Was steht da? Lies mal, was du geschrieben hast. Was steht da?
Mehr.
Und dann hast du so weiter geschrieben.
Ach so, eh noch dazwischen.
Warte. Was steht da jetzt? Mehr. Und dann steht da? Nur das hier lesen.
Ja.
Und da? Noch da.
Geschehen.
Genau. Also, wie heißt das zusammen? Sag mal das Wort, was du schreiben wolltest.
Menschen.
Okay.
Ja. Kommt das hier zwischen?
Da kommt das hin. Wunderbar.
Schön. München.
Also ohne jemanden, der hilft, kommt man eigentlich nicht durchs Leben. Die können nicht richtig einkaufen. Ne? Die sehen dann zwar, sehen den Produkten vielleicht etwas an, aber richtig, es ist nicht immer sicher, dass sie den richtigen Artikel kaufen. Die haben dann teilweise auch Schwierigkeiten, mit einem Euro umzugehen, richtig zu bezahlen. Die können natürlich auf keinem Amt was alleine ausfüllen. Die kommen hier in die Kurse mit Briefen vom Arbeitsamt, mit Briefen vom Anwalt, mit Briefen von der Krankenkasse, von der Rentenkasse. Das können die alles nicht lesen. Und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der keinem Menschen das gesagt hat. Das glaube ich irgendwie nicht. Kann man gar nicht vorstellen, wie das funktioniert.
Ulla Lindenbeck-Raven vom Alphabetisierungskurs und Professor Anke Groth-Lüschen, die Projektleiterin der Analphabetenstudie.
Unsere These ist ja, dass sie Helfer haben. Wir würden gerne in Erfahrung bringen, wie viel Mitwisser es gibt. Heimliche und offene, die dem jeweiligen Analphabeten die Arbeit abnehmen. Wir gehen davon aus, dass das pro Person mindestens einer sein muss. Es könnten aber auch gut und gerne zwei sein. Und dann haben wir bei 7,5 Millionen Analphabeten, Zahl verdoppelt, 15 Millionen Mitwisser. Das ist sogar wahrscheinlich.
Nein, ganz konkret nein. Bei mir wusste das kein Mensch.
Ja, ehrlich gesagt, keiner. Warum soll man sowas erzählen? Ne? Dann ist man da in der Minderzahl und daher ist dann der Allerbeste, wenn es nicht auffällt, dann ist man ruhig.
Nö, die brauchen es auch nicht zu wissen, finde ich. Man weiß nicht, was da rauskommt, weil man auch Angst hat, wenn die Leute das rauskriegen, dass man hohen Bogen irgendwie fallen gelassen wird oder rausgeschmissen wird. Wo man dann anschließend behandelt wird, als hätte man eine Seuche oder sonst irgendwie was. Und dann ist ja die ganze Sache.
Ja, ich habe zwei Frauen gehabt, aber die wussten nichts davon, solange ich mit denen zusammen war. Die haben dann zwar gemerkt, dass ich immer dann lesefaul bin, dass ich in die Fernsehzeitung geguckt habe. Aber ich bin da so ein Lebenskünstler, die haben das nicht festgestellt, ne?
Ich habe dann meinen Mann kennengelernt, aber dem habe ich das auch nicht erzählt. Nein, mein Mann hat das nicht gewusst. Als ich ihn kennengelernt habe, zu dem Zeitpunkt habe ich in München gearbeitet, er in Bielefeld, aber geschrieben habe ich ihm nicht. Ich habe eher die letzten Groschen in die Telefonzelle getragen und habe ihn angerufen. Das hatte die gleiche Wirkung. Wir haben dann ja auch geheiratet, aber geschrieben, nein, das habe ich vermieden, auf keinen Fall. Also der Ehemann ist da am leichtesten noch zu täuschen. Der Ehemann verlangt keine Einkaufsliste, sondern der ist einfach zufrieden, wenn die Lebensmittel eingekauft sind und das Essen fertig auf dem Tisch steht. Da kommt Schreiben nicht so oft dran vor in so einer Ehe.
Es gibt eine Analphabeten-Lebensstrategie, berichten Analphabeten.
Also Notlügen waren eigentlich immer der beste Ausweg, den ich bisher hatte. Bisher bin ich zufrieden, also bisher habe ich sehr viel Erfolg dadurch im Leben.
Man versucht, das zu bedecken, meine ich auf jeden Fall habe ich das so gemacht. Mein Leben lang, ich hatte über Brücke. Hier, wenn ich jetzt irgendwie mal jetzt hier im Restaurant bin, ein Bekannter mir das vorliest, ich sage, guck mal nach, was da Leckeres drin ist. Auf jeden Fall habe ich halt immer überspielt. Wenn ich jetzt auch bei den Behörden bin, hier können sie mit ausführen, ich habe die falsche Wolle an. Und dann klappt das meistens dann immer, ne?
Ja, man mogelt sich so durch, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jutta Stobbe aus Bielefeld, Jahrgang 1957, war die Mogelkönigin unter den Analphabeten in Deutschland, meint sie und grinst.
Ich habe ein Hauptschulabschlusszeugnis und 6 im Zeugnis, eine 6 in Deutsch und die anderen Fächer, Geschichte, Erdkunde, da ging es hauptsächlich ums Erzählen können. In den anderen Fächern wurde Rechtschreibung nicht bewertet, aber ich habe es auch nicht unbedingt vermisst. Ich habe sehr früh gelernt, lieber so zu tun, als ob. Somit habe ich das Mogeln gelernt. Und um dieses Nicht-Lesen und Schreiben-Können möglichst geheim zu halten, entwickelt man so Strategien wie, ich habe meinen Arm verstaucht, ich habe mich verletzt und kann gar nicht schreiben. Man bandagiert sich die Hand und damit es auch möglichst jeder schon vorher sieht, dass man sich ja nun gar nicht schreiben kann. Also dieser Lebensalltag, der ist eigentlich sehr gut eintrainiert. Vieles macht man schon ganz unbewusst. Zum Beispiel geht man in kein Gebäude, wo man nicht den Eingang gut überblicken kann. Man schaut immer ganz genau, wo bewege ich mich eigentlich. Man entwickelt ein Gedächtnis, ein visuelles Gedächtnis. Hier bin ich schon mal gewesen. Sich bloß nicht irgendwo anders bewegen, wo man sich nicht auskennt, wo man sicher sein kann, hier begegnet mir keine Schrift. Hier werde ich nicht gefragt, füllen Sie das mal bitte aus, können Sie nicht lesen, hier ist doch gar kein Eingang, sehen Sie das denn nicht? Ne?
Jutta Stobbe macht nach der Schule eine Ausbildung zur Köchin.
Also die praktische Arbeit, das war mit links zu machen, das kannte ich schon alle. Und was der schriftlichen Kram anging, mich da durchzumogeln, das war überhaupt kein Problem, da war ich dann ja schon geschult. Ich kann mich daran erinnern, das Saubermachen von dem Herd war immer eine sehr unliebsame Arbeit, weil sehr schmutzig und sehr schwer und sehr anstrengend. Ich habe das immer sehr freiwillig gemacht, weil die anderen dann Berichtsheft geschrieben haben und für mich natürlich gleich mit. Ich habe dann für die anderen solche Aufgaben mit übernommen, weil anderen unbeliebt sind. Es war immer sehr beliebt, mit einkaufen zu fahren, weil man halt eben den halben Tag damit beschäftigt war, nur durch die Geschäfte zu laufen. Das ist nicht so anstrengend, als wenn man richtig arbeiten muss und putzen muss. Aber das habe ich nicht gerne gemacht, weil ich hätte den Einkaufszettel schreiben und lesen müssen und ebenso die Ware wieder lesen müssen. Und das war schon gefährlich. Und solche Sachen wie die Einladung der Arbeitskollegen, komm doch mal zum Spieleabend vorbei. Das wird natürlich auf keinen Fall angenommen, weil es gibt ja durchaus Spiele, bei denen auch die Schrift erforderlich ist. Scrabble, um Gottes Willen, bloß nicht. Wie würde ich das begründen, dass ich da jetzt nicht mitspielen will? Geht nicht, kann ich mich also nicht verdrücken. Also wenn das Thema Spieleabend ist, gehe ich erst gar nicht hin.
Jutta Stobbe hat in 3 Jahren das Lesen und Schreiben gelernt und wurde vom Bundesverband Alphabetisierung zur Botschafterin für Alphabetisierung ernannt.
Ja, da war mein Interesse geweckt, aber die Ehe hat der Alphabetisierung nicht standgehalten. Das war meinem Mann suspekt. Ja, warum gehst du denn jetzt zur Volkshochschule? Was willst du denn da? Warum jetzt auf einmal diese Wünsche? Das machte sich bei ihm breit. Ja, das hat meinen Mann doch zu sehr erschreckt.
Schiffsmuseum ist schwierig zu schreiben. Oder Beispiel wie das Wort Wohnungsbaugenossenschaft ist auch ein schwieriges Wort.
Also Nusscreme. N-U-S-C-H-E-M. Nusscreme.
Das Wort Nusscreme ist eine Herausforderung. Aber Brian Schmidt ist ehrgeizig. Er möchte endlich einmal seine Einkaufsliste ohne Fehler schreiben. Früher in der Schule hat ihm ein Lehrer immer einen Spruch um die Ohren gehauen. Das Lesen des Brian ist ungenügend.
Das ist ein F, das ist falsch. Hier auf der Seite. Hab das jetzt gerade wegradiert.
Wir haben etwa 30% der Ursachen aufklären können. Die anderen 70% wissen wir nicht.
Anke Groth-Lüschen, die Analphabetismusforscherin.
Wir wissen, dass Elternhaus korreliert mit dem Literalitätsgrad der Kinder. Das heißt, ein Erwachsener, der nicht lesen und schreiben kann, hat aller Voraussicht nach auch Kinder, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wiederum schlecht zu lesen oder zu schreiben. Und wir wissen auch, dass Analphabetismus häufiger dort vorkommt, wo Menschen wenig verdienen und niedrige Bildungsabschlüsse haben, das ist ja zu erwarten. Diese Gruppen haben typischerweise auch eher mehr Kinder als weniger. Das heißt, sie vererben das Thema Analphabetismus auch gerne an 2, vielleicht auch an 3 Kinder im Haushalt, sodass sich auf die Weise das Thema potenzieren kann.
Glück und Leid tragen zusammen.
Glück und Leid zusammen.
Ja. Glück groß und das andere klein.
Kannst du da vor dir die Just setzen?
Ah ja, doch, ja, ja. Groß, groß.
Glück und
Das Leid auch groß.
Dann haben wir festgestellt, Betroffene haben später in ihrem Berufsleben, Familienleben ihre Literalität auch wieder verloren. Man hat also vergessen, was man gelernt hat. Also absinkende Lese- und Schreibkompetenz aufgrund mangelnden Gebrauchs. Das ist ja die Überraschung. Früher hieß es ja, was du gelernt hast, das hast du für immer. Das kann dir keiner mehr wegnehmen. Wir wissen inzwischen, dass das geht. Das ist ein vollkommen neues Forschungsthema. Also es gibt schon auch Spezialisten, die geschafft haben, ein Abitur zu machen und dann später illiterat werden.
Schiffspfad. Veronika hat ihr Wort richtig geschrieben. Brian radiert.
Ja, ich habe das Problem, dass ich Y und J immer wieder vertausche beim Schreiben. Ich kenne den Unterschied manchmal gar nicht da drin. Ob das jetzt ein J oder ein Y ist, ich weiß es manchmal gar nicht. Beim Joghurt zum Beispiel schreibe ich mit Y anstatt mit dem J. Das kann ich manchmal gar nicht auseinanderhalten.
Problematisch, hochproblematisch ist das Geschlecht. Frauen lesen und schreiben besser als Männer. Und es gibt eigentlich keinen biologischen Grund dafür. Das heißt, das Lesen und Schreiben hat das Image bekommen, es sei Mädchensache, es sei Frauensache. Die Männer übergeben das gern an die Frauen. Das heißt, das Geschlecht ist ein Faktor, der eigentlich nicht korrelieren sollte. Er tut's aber. Und das haben wir unseren Entwicklungen im Leseimage zuzuschreiben. Jungen und junge Erwachsene haben keine männlichen lesenden Vorbilder mehr.
Füreinander da sein.
Füreinander da sein. Ja. Brian, würdest du es groß oder klein schreiben?
Würde ich groß schreiben.
Ich schreibe auch klein.
Dann schlägt sehr stark durch die Schulerfahrung. Wir haben qualitative Daten, in denen die Betroffenen immer wieder sagen, sie sind durchgezogen worden oder auch man hat sie ignoriert. Man hat sie nicht unterstützt. Genau deswegen haben sie dann Lesen und Schreiben nicht mehr vernünftig lernen können. Was ich nicht weiß, ist, wie systematisch und wie häufig das passiert. Wir haben ganz erhebliche Abweichungen in den Datensätzen zwischen Teilnehmenden, die an den Volkshochschulen Kurse belegen, und nicht teilnehmenden Analphabeten. Die Befragungsdaten weisen darauf hin, dass wenn man den Teilnehmenden und den Adressaten dieselbe Frage stellt, dass die Ergebnisse stark abweichen. Teilnehmende sagen, meine Schule war furchtbar. Adressaten sagen, meine Schule war normal. Beide können gleichmäßig schlecht lesen und schreiben. Und wir wissen noch nicht, woran das liegt. Also ob die Volkshochschulen den Grund für das Lesedefizit oder Schreibdefizit externalisieren und sagen, es war die Schule ist schuld. Und dadurch bei den Lernern auch Lernmotivation und Zuversicht erzeugen. Das ist pädagogisch wichtig, verzerrt aber die Daten. Also ich weiß nicht, wie weit ich dieser Aussage, die Schule war furchtbar, ich weiß nicht, ob das in der Mehrheit der Betroffenen und Analphabeten wirklich so war oder ob die von sich im Rückblick auch sagen würden, ja Leute, ich habe auch einfach nicht hingehört. Ich war ganz froh, dass ich, wenn ich mich mit der Lehrerin angelegt habe, dass sie nachgegeben hat und dass ich mit meinem Schulabschluss da raus konnte, weil die froh waren, dass sie mich los sind. Mir war es egal.
A, B, C, E, D oder so geht's dann weiter. Aber da will ich mich nicht festlesen und Professor bin ich noch nicht. Das weiß ich nicht auswendig, das ABC dann. Ne? Ich kenne zwar alle Buchstaben, ne? Wenn ich die sehe auf der Tafel, dann kann ich dir alle nach der Reihe sagen, wie sie da stehen. Das ist kein Thema. Ja, aber dann ist das Problem, dann guckt man so lange auf die Wörter und dann strengt er das Auge an und dann irgendwann nach einer halben Stunde, dann hat man keine Energie mehr, ne? Und man kann sich da nicht mehr so konzentrieren.
Werner Kuhn, der Zinngießer aus Koblenz, reibt sich die Augen. Seit gut 4 Jahren lernt er nun lesen und schreiben. Mühsam ist es, aber es scheint sich zu lohnen, meint er. Er sieht das ganz praktisch.
Wenn man jetzt an Imbissbude geht, wenn man dann so gut wie nichts lesen kann, ist es schlecht, ne? Und dann wollte ich das nachholen, was ich früher am Versäumen war, weil ich zu faul dafür war. Da habe ich mir gedacht, ich bin ein Kind, warum soll ich nachdenken? Die Eltern oder die Geschwister, die tun dann eben seine Sache da machen. Aber in der Nachhinein sieht man, wenn man aus der Schule kommt, 15, 16 Jahre alt ist, dass man doch braucht, ne?
So, jetzt wäre eure nächste Aufgabe folgendes. Ihr sucht euch die Begriffe, die euch besonders wichtig sind, aus und schreibt dazu 5 Sätze. Wir gucken dann rum, wie es aussieht.
Im Düsseldorfer Alphabetisierungskurs 2 rauft Brian Schmidt sich die Haare.
Ich träumte auf einer anderen Welt zu leben.
Erster Satz. Wir brauchen 5 Sätze. Weiter.
Andrea Benning und Rudi Teichmann knabbern an ihren Bleistiften.
Man kann zusammen Sport treiben.
Wunderbar.
Ja.
Schöne Sätze.
Ja.
Wünsche erfüllen.
Ja. Das Wichtigste ist halt, dass die eigene Texte verfassen. Da kann man dran arbeiten, die kann man aufgreifen, also die Fehlerschwerpunkte aufgreifen und dann halt gucken, ob man da irgendwas dran verbessern kann. Die lernen vor allem aus den eigenen Texten.
Von den 7,5 Millionen Analphabeten in Deutschland gehen nur 0,3% in Alphabetisierungskurse. 0,3%.
Es gab eine Aktion als Werbung für Alphabetisierungskurse. Damals war es so, dass man sich in eine lange Schlange stellen musste, um sich zu einem Kurs anzumelden. Das kannte ich von Anmeldung zum Nähkurs und zum Anmeldung zum Kochkurs. Und wenn der Kurs aber dann schon besetzt war, dann rief dann die Kollegin quer durch den Saal: Du, Hannelore, na, wie sieht's aus? Hast du noch einen Platz in dem und dem Kurs? Und ich hätte mir das furchtbar vorgestellt, wenn ich dann an der Reihe bin und sage, ich möchte einen Alphabetisierungskurs. Und die hätte wahrscheinlich durch den ganzen Saal gerufen, ist da noch ein Platz frei? Da will einer lesen und schreiben lernen. Ich hätte mich in den Boden geschämt. Das wollte ich auf keinen Fall.
Peinlich ist es, das ist klar. Ne? Dass die sagen, hier, guck mal da, die ist zu doof dazu oder sonst noch was. Und das habe ich in meinem Leben erfahren. Ich Kind war, habe ich erfahren, die ist zu doof und was nicht und alles. Man wird ja quasi als Mensch zweiter Klasse, bis nichts mehr zu gebrauchen oder sonst noch was. Ne? Und dann bist du natürlich von den Mitschülern, bist du natürlich dann nicht jetzt misshandelt worden bin, aber jetzt gedroht worden bin von denen. Und dadurch hat sich das festgeprägt.
In unserer Gesellschaft ist es ja immer noch sehr anrüchig, nicht richtig lesen und schreiben zu können. Wenn du das nicht richtig kannst, dann bist du dumm. Denn du bist ja deine 10 Jahre zur Schule gegangen. Warum hast du es da nicht gelernt? Du hast es nicht gelernt, weil du dumm bist. Kann doch jeder.
Ich bin an der Tafel gekommen, musste an der Tafel gehen und den anderen was vorschreiben. Und ich wusste, dass ich das nicht kann.
Im 5. Schuljahr sagte die Deutschlehrerin, bei dir hat das keinen Zweck, du lernst das nicht, setz dich da hinten in die Ecke. Und dann kannst du das Diktat ja mal versuchen abzuschreiben, musst du aber nicht. Und das war für mich so eine Sache, ja gut, ich bin zu doof, ich lerne das nicht, dann lasse ich das mal sein. Es hat wohl keinen Zweck. Ich bin die ganze Einzigste auf der ganzen Welt, die zu doof ist, lesen und schreiben zu lernen. Und dann fängt man an, sich absolut dafür zu schämen. Das ist von unserer Gesellschaft, es ist ein Makel, den man hat. Ich kann mich daran erinnern, dass es einmal um einen Antrag, glaube ich, auf irgendwie Wohngeld. Da hatte ich den Antrag, glaube ich, gar nicht ausgefüllt und fragte den Beamten, ob er mir helfen könnte. Und dann schnauzte der mich an. Aber Sie werden doch wohl in der Lage sein, Ihren Namen schreiben zu können. Ich habe dann diesen Antrag nicht gestellt, halt eben drauf verzichtet. Da habe ich mich schon sehr geschämt. Ja.
Jeder, der in einen Kurs möchte, kommt erst einmal zu mir zu einem Gespräch unter 4 Augen. Und da merkt man, wie groß die Scham ist, wie viel Kraft das die Leute gekostet hat, jetzt anzurufen und jetzt hier auf dem Stuhl zu sitzen. Also habe ich wirklich schon Leute weinen sehen, Männer weinen sehen, Frauen weinen sehen. Die meisten schämen sich wirklich ganz schrecklich. wenn jemand den Mut gefasst hat, die ganzen Hürden zu überwinden und dann tatsächlich in eine Weiterbildungseinrichtung zu gehen und zu sagen, so, ich möchte es jetzt lernen. Und er sitzt hier und bricht in Tränen aus, was in der Regel der Fall ist, weil die Leute zum ersten Mal sich outen. Dann kann man nicht sagen, so, und jetzt gehen Sie nach Hause und warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und weil wir müssen erst mal sehen, wie wir einen Platz für Sie finanziert bekommen. Dieser Mensch kommt auch in der Regel dann nicht wieder.
Marion Döbert steht im Foyer des Bundesverbands Alphabetisierung. Die Lobbyvereinigung ist in Münster ansässig und Marion Döbert ist Vorstandsmitglied. Viel Publikum trifft man hier nicht. Der Hausmeister füllt die Getränkeautomaten nach und ab und zu laufen Angestellte des Vereins hin und her. Gegründet wurde der Verein 1984 als Schreibwerkstatt. Der Bundesverband Alphabetisierung macht Öffentlichkeitsarbeit, ist regelmäßig mit einem Stand auf den Buchmessen präsent und setzt sich für die Belange von Analphabeten ein. Zum Beispiel dafür, dass mehr Betroffene in die Alphabetisierungskurse der Volkshochschulen gehen.
Wenn es Kurse gibt. Es gibt ja vielerorts Alphabetisierungskurse, aber vielerorts auch nicht oder vielerorts auch viel zu wenige. Also wir haben verschiedene Alphabetisierungsniveaus und normalerweise müsste der Unterricht danach differenziert ausgerichtet werden. Das kriegen Sie nicht hin, weil das können Sie nur an großen Volkshochschulen, wo Sie vielleicht 10 oder 12 Kurse haben. Aber im ländlichen Bereich sind Sie froh, wenn Sie überhaupt einen Kurs oder zwei Kurse zustande bekommen. Es ist bundesweit ein Ost-West-Gefälle, es ist auch ein Stadt-Land-Gefälle.
Rund 40 Millionen Euro stellte die Bundesregierung zur Verfügung für die Finanzierung der Analphabetenstudie und die anschließende Kampagne mit Werbeplakaten, Prospekten und Telefonhotline. Das Bildungswesen aber fällt in Deutschland in den Zuständigkeitsbereich von Ländern und Kommunen. Für Unterrichtsangebote zahlt der Bund keinen Cent, auch nicht für Alphabetisierungskurse.
Diese Kampagne, die jetzt angelaufen ist oder die jetzt läuft, man kann ja nicht nur Kampagnen machen, man muss die Leute ja auch mit Kursen versorgen und Unterricht ist teuer. Und Alphabetisierungskurse, damit können Sie keinen Gewinn erzielen. Da können Sie nicht so eine Kostendeckung nehmen wie zum Beispiel bei Yogakursen oder Computerkursen. Es ist ein Zuschussgeschäft und es gibt Kommunen oder es gibt auch Volkshochschulen, wo die Leitung sagt, Alphabetisierung ist zu teuer für unser Haus, geht nicht. Und wo dann einfach der Druck so groß ist, dass man keine Kurse vorhalten kann. Aber wenn die Kommunen kein Geld haben oder die Einrichtungen, dann müssen wir die Betroffenen nach Hause schicken und können sie nicht bedienen. Das heißt, die Kampagne wird wahrgenommen, also man sieht dann zum Beispiel einen Fernsehspot oder sieht die Plakate oder hört Radiospots. So, und dann kommen die Betroffenen zu den Weiterbildungseinrichtungen. Und die Volkshochschulen stehen dann da und haben Wartelisten oder haben gar keine Kursangebote. Nordrhein-Westfalen hat ein Weiterbildungsgesetz, aber darin ist die Alphabetisierung und Grundbildung nicht als Pflichtaufgabe festgelegt. Andere Bundesländer haben teilweise gar kein Weiterbildungsgesetz, also ist es auch nicht als Pflichtaufgabe irgendwo dokumentiert. Und man muss dann gucken, wie man das Geld zusammenkratzt.
Andere Länder investieren mehr Geld in die Alphabetisierung ihrer Bevölkerung.
Irland hat sehr viel investiert in Forschung. Es gibt ein eigenes Forschungsinstitut. Es gibt Fortbildungen für die Kursleiter. Es gibt ganz klare Stufungen der Unterrichtsangebote. In England sind wirklich Millionen in die Alphabetisierung reingesteckt worden, sowohl in die Forschung als auch in die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, von didaktischen Ansätzen und von Kursen. Das heißt, es ist auch die Unterrichtsinfrastruktur gesichert worden, während wir in Deutschland, also wir haben kein eigenes Budget.
Die Alphabetisierungskampagnen der Bildungspolitiker sind beeindruckend und die Hochglanzplakate machen viel her. Für weitere Maßnahmen aber fühlt sich niemand zuständig.
Wenn die Kampagne erfolgreich verläuft und es kommen ein paar tausend Leute an und wollen jetzt in die Kurse, dann wird es große Probleme geben, weil es keine Kurse gibt.
M-O-O-R, Moor.
Brian Schmidt arbeitet an seinem Satz, Mohrenköpfe sind lecker. Veronika Niemeyer stimmt zu.
M-U-R. Mohren, E-N, Kopf, K-U-P-F.
Wie schreibt man Mohrenkopf? Mit Doppel-O oder mit O-H?
Mann, das ist aber auch schwer auseinanderzuhalten.
Ich verwechsel das immer.
Ich auch.
Weil ich schreibe, wie ich das also höre. Ja.
Veronika und Brian schreiben, wie die meisten Analphabeten, die Wörter so, wie sie sie hören.
Ich habe es bisher immer so geschrieben, wenn mir jemand sagt Banane, dann habe ich auch das so, wie ich es gehört hatte, auch geschrieben, Banane.
Zum Beispiel wie Kaffeemaschine, da schreibe ich immer falsch. K, A-F-F-I-I-M-A-M-A-S-C-H-I-I-N. Maschine.
Genauso wie Staat und Stadt.
Ja.
Das hört sich gleich an.
Ja.
Nur man schreibt es anders. Staat, S-T-A-R-D-T. Staat, Staat, Staat.
S-T. A-D-T. Ja.
Also mich hat es bisher mal verwirrt. Die beiden Namen, Staat und Stadt, die hörten sich für mich immer gleich an. Da gab es für mich nie an vorne und hinten, bis ich irgendwann hier herausgefunden habe, dass das so und das wird so geschrieben. Genau wie bei Auto. Wenn man jetzt hinschreibt Auto, ne, dann überlegt man am Ende, kommt da jetzt ein D oder ein T hin. Aber dann im Endeffekt fällt dann, wenn man längere Zeit nachdenkt, dann hört man auf jeden Fall das T darin, weil Auto hört sich ja nicht an. Also das DT ist ja hauptsächlich immer unser großes Manko, was wir haben. Da verwechseln wir uns in viele Buchstaben. Genauso wie V und F. Die hören sich beide gleich an. Und das ist natürlich manchmal sehr schwierig, die auseinanderzuhalten. F und Vogel V, also sehr schwierig. Am F und am V und am D und T muss man immer dranbleiben. Salamici.
Es steht zu befürchten, eine völlige Neuerung der Notwendigkeit von Schrift im Erwachsenenleben. Dazu haben wir im Moment überhaupt keine Antworten und das könnte tatsächlich eine Revolte ergeben.
Die Analphabetenquoten werden weiter steigen, prognostiziert die Analphabetismusforscherin Professor Anke Groth-Lüschen. Der technische Fortschritt in der Computerlinguistik und der Spracherkennung werde nachfolgenden Generationen das Lesen und Schreiben weitgehend abnehmen.
Bei der Spracherkennung, die iPhones sind vorne weggegangen. Ich erwarte, dass das den Umgang mit Rechnern vollständig verändern wird. Wenn die Rechner über Sprache gesteuert werden und nicht mehr übers Tippen, dann kann ich mit meinem Rechner sprechen und ihm sagen, was weiß ich, ruf Michael an. Und der wird das tun und ich brauche dazu nicht zu lesen, wo das Wort Michael steht. Ich brauche auch seine Telefonnummer nicht raussuchen. Das iPad kann ich steuern ohne Tastatur, über Sprache, über Wischbewegungen. Und wenn iPhone und iPad die digitale Spracherkennung so weit voranbringen, dass sie Alltag wird, dann ist es nur noch eine Frage der Umrüstung der Geräte, wann der Laptop keine Tastatur mehr hat. Warum sollte er? Welches Telefon hat denn heute noch eine? Und wenn das jetzt Millionen Menschen tatsächlich praktisch benutzen, das wird die Bedeutung des Lesens und Schreibens nach und nach absenken. Also ich würde schon erwarten, dass das eine Art Paradigmenwechsel wird.
Steigende Analphabetenquoten scheinen für eine hochentwickelte Gesellschaft ein erbärmliches Zeugnis zu sein. Andererseits drängt sich die Vermutung auf, es könnte vielleicht für eine hochentwickelte Gesellschaft keine zwingende Notwendigkeit bestehen, dass Menschen lesen und schreiben können. Dass vielleicht diese Kulturtechnik, genau wie beispielsweise auch das Feuermachen mit dem Feuerstein, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Abläufe in keiner Weise beschleunigen oder sonst wie optimieren könnte.
So, seid ihr fertig mit den Sätzen?
Ja.
Ich träume, dass ich in meinem Leben ohne Flugzeug fliegen kann.
Fliegen soll das heißen?
Mhm. Flugzeuge fliegen. Flugzeuge.
Lesen und Schreiben lernen ist wie Mammutsjagen. Analphabeten in Deutschland. Ein Feature von Anja Kempe.
Die Nudel lag auf dem Gehsteig.
Werner Kuhn liest aus einem Buch vor.
Käsesoße klepperten, das ist ähnlich, ne? Klebten daran, ich hob sie auf. Ja gut, es kommen noch Fehler rein, aber man sieht schon, dass es schon gut ist. Ich kann ja schon mal die Buchstaben einigermaßen zusammenziehen, aber ich brauche da manchmal noch gut Zeit dafür. Ne? Und wenn ich jetzt schreibe, ja, dann wird es was lang dauern, aber es würde funktionieren. Ne?
Es sprach Sascha Maria X. Regie und technische Realisation Anja Kempe. Redaktion Wolfram Wessels. Südwestrundfunk 2013.